Hallo und herzlich willkommen zum Podcast nach der großen Pause. Ich bin Henrike und alle, die diesen Podcast schon länger hören, die werden es bemerkt haben. Es gab jetzt nämlich wirklich eine große Podcast-Pause. Und Grund dafür ist zum einen meine eigene Babypause und zum anderen der Umzug oder die Fusion dieses Podcasts mit dem Verein Teach First Community. Damit einhergehend gibt es auch ein paar Neuigkeiten, denn als dieser Podcast gegründet wurde, da gab es nämlich den Gedanken, dass jede und jeder aus der Community selbst mal eine Folge aufnehmen und den Kanal bespielen kann. Und um dieses Vorhaben nochmal stark zu machen und auch wirklich umzusetzen, hatte ich im Herbst letzten Jahres 2 Workshops angeboten, damit alle Interessierten das technische Know-how bekommen, um eben selbst mal eine Folge aufzunehmen. Und wichtig dabei war mir zu sagen, dass alle, die mitmischen möchten und vielleicht jetzt auch nicht unbedingt beim Workshop dabei waren, das ist nicht zwingend notwendig, eigene Formatideen ausprobieren können. Also ich mache ja hier so ein klassisches 1:1 Gespräch, aber ich möchte eigentlich alle ermutigen, das zu machen, was ihnen Spaß macht. Also das heißt mal auf einer Veranstaltung sein, eine Podiumsdiskussion aufnehmen, eine Bildungsorganisation vorstellen, mit SchülerInnen sprechen oder vielleicht einfach eine Traumreise als Meditation anleiten in die Zukunft der Bildung. Also thematisch wichtig ist eigentlich nur, dass sich alles unter dem Dach Bildung, Bildungsgerechtigkeit, Alumnischaft abspielt. Und das ist eigentlich alles. Und es gibt einen Redaktionsplan. Jede und jeder, der will, kann sich dort mit einer Folge eintragen. Ich stehe euch gern beratend zur Seite und koordiniere das. Und ihr erreicht mich am besten unter henrike@teachfirstcommunity.de. Es braucht auch viel, viel weniger, als ihr vielleicht glaubt, so eine Folge aufzunehmen. Es braucht eigentlich vor allem den Mut und es einfach mal zu machen. Und dass ihr das könnt, das weiß ich nämlich. Sonst wärt ihr, glaube ich, gar keine Fellows geworden. Und mich werdet ihr auf diesem Kanal auch weiterhin hören, allerdings nicht mehr monatlich, sondern ungefähr einmal im Quartal. Und ansonsten dürft ihr dann euch auch auf weitere Stimmen freuen, die dieses Format nutzen. So viel dazu. Und jetzt freue ich mich eigentlich riesig. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen, mal wieder eine Folge zu machen und dann auch noch mit einem ganz tollen Gast. Ich spreche nämlich heute mit Theresa Weipert aus dem 2013er Fellow-Jahrgang. Hallo Theresa.
Hallo Henrike.
Wir beide kennen uns vom The Arc Retreat und ich hatte, glaube ich, noch nie jemanden in der Leitung, von dem ich kilometermäßig so unfassbar weit entfernt bin. Wo bist du gerade, Theresa?
Mich hat es nach Nepal verschlagen. Ich rufe gerade aus Kathmandu an.
Das ist schon echt sehr, sehr weit weg und ich werde dich gleich ein bisschen ausquetschen, was du in Nepal machst und wie es für dich ist, dort in Kathmandu zu leben. Würde mich aber total freuen, wenn du dich selbst einmal kurz vorstellen würdest.
Gerne. Also, meinen Namen hast du schon genannt. Ich bin Theresa und wir haben uns beide auf The Arc kennengelernt. Das war ein richtig starkes, tiefgehendes, kämpferisches, gutes Event.
Ja.
Wie es uns beide dahin verschlagen hat, war ja durch unseren Fellow-Einsatz vorher. Und die große Frage wahrscheinlich, okay, was mache ich jetzt damit in meinem Leben? Mich hat es über viele Wendungen und Kurven in meinem Leben jetzt letztendlich nach Nepal verschlagen. Da bin ich jetzt seit fast 3 Jahren. Und ich arbeite hier in einer nepalesischen, mittelgroßen NGO, die Krankenhäuser in den Bergen betreibt, sich im Bildungsbereich engagiert und vor allem auch ganz viele Projekte in der ländlichen Region macht. Und meine Aufgabe hier ist vor allem eben im Monitoring, Evaluation, Learning Bereich zu arbeiten. Und das zieht sich eigentlich auch komplett durch mein Studium, dass ich einfach in diesem Bereich ein großes Interesse habe. Genau.
Was hast du studiert und wie bist du überhaupt zum Fellow-Einsatz damals gekommen, 2013?
Ich habe Philosophie und Wirtschaft und Politik als Kombination studiert gehabt und wusste danach, dass ich keinen Bock habe, weiter zu studieren. Deshalb habe ich mir dann was gesucht, worauf ich Bock hatte. Und ich hatte total Lust einfach auf Arbeit mit Jugendlichen. Ich war zuvor schon ja in der Jugendarbeit auch immer aktiv gewesen und gerade auch im Philosophiestudium ist dieses große Thema Gerechtigkeit. Also da hat Teach First Deutschland dann wirklich so den Nagel auf den Kopf getroffen gehabt. Deshalb habe ich mich dann dort auch beworben Und ich fand es aber eine super spannende Zeit, weil die Jugendarbeit, die ich vorher gemacht hatte, das war natürlich alles so freiwillige Jugendarbeit, wo Leute mehr oder weniger mit einer Grundbegeisterung schon ankommen. Mhm. Und in der Schule zu arbeiten ist schon auch Arbeit mit Jugendlichen, aber da steckt man einfach im System drin.
Ja.
Und Jugendliche sind mehr oder weniger nicht freiwillig am Start. Das fand ich eine ganz spannende Zeit. Aber nach wie vor finde ich einfach Arbeit mit Jugendlichen super wichtig, weil ich an meinem eigenen Leben auch gemerkt habe, wie prägend die Zeit ist und wie viele Gestaltungsmöglichkeiten es auch gibt während der Zeit, und die zu nutzen oder einfach Gestaltungsmöglichkeiten aufzuzeigen, das finde ich einen echten Privileg, wenn man das machen kann.
Und wie ist es weitergegangen nach deiner Fellow-Zeit dann?
Dann hatte ich auch einmal wieder Bock auf Studium. Der Grund zuvor, warum ich da keine Lust hatte, war, es war irgendwie so, man schreibt dann halt irgendwelche Hausarbeiten über super spannende Themen, aber im Grunde genommen quasi für den Aktenschrank von irgendwelchen Professoren oder nicht mal die Professoren, die das lesen, sondern irgendwelche Hiwis. Und da hatte ich nicht so viel Lust drauf. Aber all diese Erfahrungen, einfach die ich im Klassenzimmer und auch im Austausch in unserem TFD-Netzwerk dann machen konnte, die haben einfach so viele Fragen aufgeworfen. Und da hatte ich dann wirklich einfach Lust, diese ganzen Erfahrungen einfach mal wieder einzuordnen in ein größeres Bild oder in eine strukturierte Art und Weise. Das ist so ein Puzzleteil. Und ein anderes war, in Mannheim, wo mein Fellow-Einsatz war, habe ich in einem Stadtteil gelebt. Da hat man wenig Deutsch gesprochen. Da waren viele vor allem aus Osteuropa. Da dachte ich mir, ich habe im Grunde genommen keinen blassen Schimmer von Europa. Also ich war nach dem Abi und auch während dem Studium viel in Südamerika, in vielen Ländern, und hatte das Gefühl, ich kann Südamerika irgendwie besser einschätzen wie Europa, in dem ich selbst lebe. Also hatte ich so irgendwie das Gefühl, ich würde gern mal nach Osteuropa und schauen, was ist denn da los? Perspektive, die Hoffnungsperspektive für viele Menschen ist, ihr eigenes Land und Familie zu verlassen. Und dann eben auch noch diese starke Sehnsucht, einfach die Erfahrungen aus dem Fellow-Einsatz irgendwie weiter zu verarbeiten. Und deshalb bin ich dann nach Ungarn zum Studieren gegangen und habe dort letztendlich auch noch gearbeitet, den Versuch gestartet, Teach First Ungarn mitzugründen.
Ja.
War letztendlich 4 Jahre dort. Das war eine sehr prägende Zeit und ich habe viel gelernt über Europa.
Ja, das glaube ich dir. Was ist so das, es ist immer schwer, das so runterzubrechen, aber kannst du so ein Learning teilen, was dir spontan so einfällt?
Ich war öfters im Austausch mit guten Freunden in Deutschland, die einfach über Events Berichterstattung in Deutschland gelesen hatten und konnte dann so widerspiegeln, wie wird das gleiche Event oder die gleiche Situation, die gerade stattfindet, hier eigentlich in Ungarn von Gleichaltrigen wahrgenommen. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, wow, das ist eine wirklich, das ist ein großer Unterschied. Ja. Ich habe angefangen, in der größten staatlichen Uni zu studieren. Das war auch ein Augenöffner. Ich fand es so schrecklich, dass ich schnell versucht habe zu fliehen und konnte dann mit einem Stipendium an der CEU, das ist die Central European University, dort studieren. Und das Besondere an dieser Universität war einfach, die wurde von einem jüdischstämmigen Ungarn gegründet, der einfach zu sehr viel Geld kam. Und nach dem Zusammenbruch des Ostblocks einfach so diese brennende Vision hatte, neue Leiter und Leiterinnen von Gesellschaften einfach zu stärken oder zu trainieren. Mhm. Und denen eine Plattform auch zu geben, Bildung zu erhalten, sich auszutauschen, und hat eben diese Uni gegründet. Und diese Person wurde dann letztendlich von dem zurzeit nach wie vor noch amtierenden Premierminister Orban zu Staatsfeind Nummer 1 deklariert, einfach damit er für sich selbst auch gut, einfach mit dem Feindbild lässt sich besser Politik machen. Und es wurde ein Gesetz geschaffen, das genau dieser einen Uni es unmöglich macht, im Land zu agieren. Das heißt, während ich Masterarbeit geschrieben habe, der Uni-Bib, sind wir immer stundenweise raus auf die Straße, vors Parlament und haben demonstriert. die Uni musste letztendlich tatsächlich gehen und ist jetzt in Wien angesiedelt. Ach. Die wollten so nah bleiben wie möglich. Dieses ganze Gesetz und Urteil wurde später auch vom Europäischen Gerichtshof widerrufen, aber es war Ziel und Zweck, quasi diese Uni auch irgendwie zu killen. Spannend fand ich es, als wir dann eben als Uni-Alumni und Alumne eine ganz kleine, feine Gruppe versucht haben, eben Teach First Ungarn zu gründen. Wie macht man das, wenn man von einer Institution von Staatsfeind Nummer 1 kommt und dann quasi so in das ungarische Bildungssystem eindringen will? Und natürlich ist da der Kooperationspartner Nummer 1 die Regierung. Ja. Also das war eine große, spannende Herausforderung und nochmal 2 Jahre, wo wir uns da echt auf eine interessante und auch witzige Abenteuerreise eingelassen haben.
Ich muss jetzt nochmal fragen, gibt es Teach for Ungarn für Teach for Hungary? Mhm.
Nein, das ist dann nie wirklich losgestartet.
Ja.
Wir sind relativ bald in das Startup-Netzwerk von Teach for All gekommen. Mhm. Mit uns zusammen war auch jemand aus dem Kosovo. Und das ist so cool zu sehen, wie Teach for Kosovo jetzt richtig durchrockt. Das ist cool, dass es aus dieser Startkohorte von damals wirklich auch jemand geschafft hat. Es war relativ klar, dass ich eine sehr treibende Kraft in der Anfangsphase war. Ich habe unglaublich viel genetzwerkt mit sehr beschränkten Ungarisch-Sprachkenntnissen. Das war also von vornherein klar, ich werde nicht die Person sein, die das auf lange Zeit wirklich mitführen und anleiten kann. Und da hat es dann einfach an Personen auch gefehlt, die da wirklich voll ihr ganzes Engagement reingeben. Wir waren ein super Team, aber jeder hatte quasi so seine Beschränkung, sich da voll und ganz reinzugeben. Und ich habe dann, das war Anfang 2019, gemerkt, dass es mir gerade zu viel kostet, auch noch im Land zu bleiben. Ich habe einfach irgendeinen Job gemacht. KPMG, Steuerberatung.
Okay, krass, das ist ein, klingt nach was ganz anderem.
Um einfach Geld zu verdienen. Auch da nochmal viel über Osteuropa gelernt, weil ich da gemerkt habe, okay, ich bin hier gerade unter den Top-Verdienern quasi, von jungen Hochschulabsolventinnen und verdiene gerade mal so viel, dass es für Miete und ein bisschen Essen reicht. Also ich kann verstehen, warum viele das Land auch verlassen wollen. Und in der Zeit war auch persönlicher Hintergrund dann noch eine Trennung in der Beziehung, wo in mir innerlich einfach auch ein ganz anderer Drive drin war oder eben nicht mehr drin war. Und ich dann gemerkt habe, okay, ich kann jetzt hier nicht mehr länger bleiben.
Ja.
Bin dann gegangen und dann hat sich das noch ein bisschen hingezogen, aber letztendlich hat dann die Covid-Pandemie, der Stadt-Lockdown, auch dieses Vorhaben quasi notgedrungen beendet. Umso beeindruckender finde ich es einfach, dass der Gründer von Teach for Kosovo das einfach richtig durchgezogen hat.
Und sag mal, wie ist es dann bei dir weitergegangen? Dann hat sich ja wahrscheinlich relativ schnell auch dein Vorhaben mit Nepal angeschlossen. Also ich finde es schon bemerkenswert rauszuhören, ne? Irgendwie Südamerika, ganz viel gereist, Interesse, dann Ungarn und dann Nepal. Wie ist es dann gekommen, dass es dich dahin verschlagen hat?
Nach meiner Zeit in Ungarn, das war tatsächlich, als wir beide uns dann auch kennengelernt haben, auf die ARC. Das war für mich gerade so eine Umbruchszeit, wo ich dann einfach irgendeinen Job erstmal gesucht habe, den Fokus wieder darauf gelegt, okay, was will ich denn eigentlich beruflich machen? Da hat mich im ganzen Studium, hat mich Statistik und Ökonometrie einfach schon immer super interessiert. Einfach so Wirkungsmessungen, was wir tun, was genau verändert sich dadurch und kann man das messen und wie? Letztendlich war ich dann für 2 Jahre in Deutschland in einer Firma, die so Programme und Projekte evaluiert haben von einzelnen Organisationen, von EU-Programmen, ganz bunter Strauß an Arbeiten und Aufgaben. Ja. Und dort habe ich 2 Jahre dann gearbeitet. Und nach den 2 Jahren war aber auch relativ klar, das möchte ich so nicht weitermachen. 2 ganz konkrete Gründe. Das eine war, wenn man immer nur eben als Beratung für ganz kurze Zeit irgendwo tätig ist und einen Bericht abgibt, da hat es bei mir immer angefangen, in den Fingern zu kribbeln. So, okay, und jetzt lass uns anpacken und die Veränderungen angehen, ja, oder diese Learnings umsetzen. Aber dann gibst du eben deinen Bericht ab und gehst. Und das fand ich total unbefriedigend. Auch sehr unbefriedigend, in fremden Ländern rumzureisen. Ganz krass für mich war die Erfahrung, zum ersten Mal in Schwarzafrika zu sein. Und da irgendwie dieses weiße Expertentum, damit konnte ich gar nichts anfangen oder gar nicht umgehen.
Ja.
Ich mir dachte, das ist einfach absurd. Ihr wisst doch hier alle viel besser, was genau man für Fragen stellen muss. Wieso komme ich hier aus Deutschland angereist? Also dieses, ja, Beratertum, das hat mir nicht so viel getaugt. Und ein anderes einfach, die Unternehmenskultur war da leider von der Leitungsebene herab nicht sehr förderlich.
Ja.
Teamkolleginnen und Kollegen, das war richtig stark. Aber einfach von der Kultur her war ich schnell ziemlich überlastet und überladen und es hat sich gesundheitlich einfach auch niedergeschlagen. Und dann kam die Entscheidung, wieder gefördert durch The Arc mit einem coolen Online-Mentoring-Programm.
Ah, das wusste ich gar nicht.
Cool.
Ja.
Ja, einfach eine Entscheidung, von hier aus geht's weiter. Und dann bin ich einfach meinem Herzen mal gefolgt und dachte mir, es müssen irgendwo Berge in der Nähe sein. Also Berlin, da gibt es zwar coole Jobs, aber das ist einfach zu weit weg von den Bergen. Berge sind für mich, oder einfach draußen, Outdoor, ist für mich eine riesengroße Kraftquelle und Freudequelle. Und letztendlich bin ich dann nach Nepal. Da hatte ich schon vorher einfach eine Geschichte oder ein Kapitel aufgeschlagen gehabt und war für kurze Zeiten immer wieder mal hier gewesen. Und da hatte ich das Gefühl, das ist noch nicht zu Ende. Also da möchte ich jetzt mal so richtig eintauchen. Und das war aber, ich hatte all die Jahre nach Jobmöglichkeiten gesucht und dann aber tatsächlich erst dann nach 4 Jahren Suche auch wirklich was Passendes gefunden. Denn wenn man als Internationale in ein Land kommt, ja, braucht es einfach Strukturen. Ich kann nicht einfach hier nett an der Schule unterrichten. Da kriege ich ein 3-Monate-Visum und danach ist um. Also es braucht schon irgendwie ein Engagement. Und das hat einfach sehr lange gedauert. Und dann letztendlich konnte ich jetzt bei dieser Organisation, wo ich arbeite, starten.
Wahnsinn. Ganz kurz nochmal, Teach for Nepal gibt's ja auch. Wäre das was gewesen? Wäre ja vielleicht auch naheliegend gewesen oder hattest du das auch im Kopf?
Ich habe in deren Büro tatsächlich eine meiner Masterarbeiten geschrieben.
Ach.
Als ich schon mal hier für ein paar Wochen in Nepal war.
Ja.
Die Frage ist immer, man lebt viel von Luft und Liebe, aber so ein Grundbedarf an Geld braucht es dann doch auch.
Okay, ja.
Wo kommt
gut
das denn her?
Ja.
Und vor allem, ich als deutsche Staatsbürgerin will dann auch nicht aus allen Systemen rausfallen, das heißt Krankenversicherung, Rentenversicherung. Wer kann das dann gewährleisten?
Ja.
Deshalb meinte ich einfach so ein Volunteering, das geht mal nett für ein paar Wochen oder Monate, aber wirklich richtig für ein paar Jahre anzukommen, das habe ich da erst gemerkt, das ist gar nicht so einfach.
Und wie fühlst du dich jetzt dort? Fühlst du dich angekommen so in Nepal?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin definitiv hier.
Ja.
Aber ich kann nicht leugnen, dass es überall einfach in jeder Lebensstation einfach seine eigenen kleinen Kämpfe und Herausforderungen gibt. Das heißt, so ein wohliges, relaxtes Ausruhen empfinde ich hier jetzt überhaupt nicht.
Okay, und wie kann ich mir deinen Arbeitsalltag dort so konkret vorstellen?
So einen richtigen Alltag weiß gar nicht, ob es den so gibt. Nepal ist super vielfältig und auch meine Arbeit hier ist vielfältig. Nur um einmal das, ich versuche es mal zu illustrieren, wie vielfältig Nepal ist.
Ja.
Stell dir vor, in München wäre der Mount Everest, der hier in der Landessprache Sagarmatha heißt.
Mhm.
Und wenn du dann so knapp 200, 250 Kilometer entfernt bist, also so in der Ecke Stuttgart, da würden dir dann die Elefanten, Krokodile und Nashörner begegnen. Also einfach vom höchsten Berg der Welt bis hin zu so einem tropischen Flachland auf kürzester Distanz. In Nepal gibt es 120 verschiedene Sprachen und Ethnien. Und deshalb sind auch meine Erfahrungen so unglaublich vielfältig und immer wieder was Neues. Aber an einem Tag wie heute, wo ich in Kathmandu bin, da beginnt der Tag meistens sehr früh. In Nepal, wenn man um 5 noch nicht auf der Straße ist, frühst, dann gehört man zu einem der Letzten. Habe ich immer das Gefühl, da ist wirklich viel Trubel.
Okay.
kurzer Seiteneinschub zur Bildung. Gerade die Klasse 11, 12 und auch das ganze Studium findet hier meistens früh von 6 bis um 9 Uhr statt, sodass Leute dann um 9 Uhr zur Arbeit gehen können, weil sie sich nicht leisten können, den ganzen Tag nur irgendwas zu lernen, sondern einfach auch ihre Familie mit unterstützen müssen und Geld verdienen müssen. Deshalb, wenn um 6 Uhr der Unterricht irgendwo anfängt, ist um 5 Uhr natürlich viel Trubel auf der Straße.
Wow,
daher ergibt sich das, genau.
Okay.
Ich war eine begeisterte Morgenjoggerin in den letzten 10 Jahren und habe das hier aber tatsächlich dann aufgehört. Das ist auch eins meiner Hauptherausforderungen hier in Kathmandu. Einfach der Lärm, die Luftverschmutzung. Es gibt nicht so diese grünen Flecken im Alltag oder im Stadtbild, leider.
Ja.
Das hat meinen Blick sehr geschärft dafür, wie wertvoll es eigentlich ist, wenn eine Gesellschaft auch eine Stimme findet und zum Beispiel ihr Recht einfordern kann auf frische Luft für alle. Und nicht nur, dass ein paar reiche Unternehmer mit Schwarzrauchwolken ausstoßenden Trucks viel Geld verdienen. Also ich lerne viel, aber so wie ich vorhin beschrieben habe, es sind auch Kämpfe, die es mich auch kostet. Bei uns ist um 9 bis 5 Uhr theoretisch Arbeitszeit.
Ja.
Es ist eine sehr entspannte Atmosphäre. Die erste Stunde wird meistens erstmal mit einem Tässchen Tee in der Hand ein Schwätzchen gehalten. Wenn ich um 5 Uhr gehe, dann bin ich auch meist die Letzte. Es hat so seine eigene Dynamik, aber ja, ich kann dem auch viel abgewinnen, einfach mal mehr Lockerheit auch ins Leben reinzulassen. Ich bin von der Arbeit aus viel auf Reisen, weil unsere ganzen Arbeitsfelder eigentlich in anderen Regionen Nepals sind, in ländlichen Regionen. Und an einem normalen Tag in Kathmandu ist eigentlich abends ab 7 Uhr auch gar nichts mehr los. Da fahren keine Busse mehr. Die meisten sind zu Hause, wenn man auch schon um 5 Uhr dann auf der Straße wieder ist frühmorgens.
Das verstehe ich.
Ich fand es auch das eine Herausforderung, ein soziales Umfeld aufzubauen. Ist extrem schwierig und das habe ich bisher auch noch nicht wirklich geschafft. Also das kommt auch mit Herausforderungen.
Und sag mal, wie bewegst du dich fort, wenn du reist? Ich habe zur Vorbereitung habe ich mir ein paar Nepal-Dokus angeguckt. Ich war noch nie dort und habe gedacht, ich brauche mal so ein bisschen Atmosphäre und habe nur dieses eine Bild gesehen von diesem Zug, der irgendwie 4 Stunden für 29 Kilometer braucht und sozusagen man froh sein kann, wenn man noch einen Platz auf dem Trittbrett irgendwie kriegt. Wie ist deine Fortbewegung, wenn du dienstlich unterwegs bist?
Das ist spannend. Da hast du tatsächlich eine Doku über den ersten und einzigen Zug in Nepal gesehen.
Ach, okay.
Der pendelt zwischen Nepal und dann eben die Grenze rüber nach Indien.
Genau, ja.
Genau. Ansonsten gibt es, einen Zug gibt es nicht. Es gibt auch keinen einzigen Tunnel im ganzen bergigen Land.
Oh.
Das heißt, man ist hauptsächlich mit Jeeps und wackeligen Bussen unterwegs. Wenn wir zu einem unserer Krankenhäuser gehen, dann fliegen wir meistens. Das sind dann 40 Minuten Flug und von dort dann einfach nochmal 6-7 Stunden im Jeep für die restlichen 90 Kilometer.
Wow.
Und ich habe mir hier einfach ein Geländemotorrad zugelegt, weil ich es nicht haben konnte, am Wochenende nur rumzusitzen in der verschmutzende Stadt. Da dachte ich mir, nee, ich muss zumindest mal raus an den Stadtrand.
Ja.
Das sind hier alles, Kathmandu ist so eingekesselt, so wie Stuttgart, nur einfach nochmal 3000 Meter höher, die Ränder.
Ja. Okay, krass. Und genau, du hattest eben noch sozusagen das Soziale angesprochen. Das war jetzt gerade nur so ein kurzer Einschub, der mich nochmal interessiert hat. Wie ist es dort? Bist du privat da in der Community in Kathmandu von Einheimischen oder eher mit den Internationalen, die dort noch sind? Wie kann ich mir das vorstellen?
Als ich hier ankam, konnte ich schon auf die Erfahrung, die ich in vielen anderen Ländern gemacht habe, darauf zurückgreifen. Und die Erfahrung in anderen Ländern war immer, dass ich mir eine WG mit Einheimischen gesucht habe und eben bewusst nicht mit anderen Internationalen abhängen, weil ich habe jetzt schon tatsächlich in vielen anderen Ländern gewohnt und mein Interesse war immer an dem Land und an den Leuten. Und wenn man in einer internationalen Community bleibt, wird man natürlich viel schneller abgeholt, weil andere einfach auch mit einem ähnlichen Standard oder ähnlichen Alltagserwartungen kommen und man auch emotional zum Beispiel viel schneller abgeholt wird. Und das ist super wohltuend und ich glaube, da blüht man dann auch ganz anders auf. Aber über lange Zeit hinweg gesehen, versteht man einfach weniger von Land und Leuten. Deshalb auch, als ich hier ankam, habe ich mir eine Mitbewohnerin gesucht. Ich glaube, wir sind die erste und einzige Mädels-WG in ganz Kathmandu, die es jemals gab.
Ja.
Meine Mitbewohnerin meinte auch, allein hätte sie hier nie eine Wohnung bekommen. Man kriegt dann höchstens so ein kleines Zimmerchen mit einer anderen Familie und ist darauf angewiesen, wann machen die Tür auf und zu. Aber so eigenständig zu leben, das ist für Frauen hier eigentlich nicht vorgesehen. Und es war mir aber wichtig. Und ich merke jetzt aber nach fast 3 Jahren, dass ich doch auch mehr und mehr wieder Kontakt oder intensiver und auch gezielt Kontakt zu Internationalen suche, um einfach dann eine Weite auch wieder mehr reinzukriegen.
Spannend. Ich sehe gerade auf die Uhr. Ich verwerfe jetzt mal mein Konzept mit den 30 Minuten, wo ich immer sozusagen die allerletzte Frage stelle. Ich muss noch mal eine Frage davor schalten, weil mich noch mal auch interessieren würde, inwieweit das, was du auch an der Schule erlebt hast oder sozusagen ja die das Wissen, dieses Empfinden, sich für Gerechtigkeit einzusetzen, dir das vielleicht auch hilft bei der jetzigen Tätigkeit? Oder war da schon so viel anderes zwischen, dass sich das eigentlich so irgendwie gar nicht so sagen lässt?
Da kann ich nur ein großes, starkes Ja sagen. Es hilft mir enorm, meine ganze Fellow-Tätigkeit. Was wir letztendlich mit der Organisation in den ganzen Dörfern um unsere Krankenhäuser herum machen, ist reine Bildungsarbeit. Also da gibt es sogenannte Frauengruppen, die sich einmal im Monat treffen und Farmers Groups, wobei Farmer meistens weiblich sind. Viele Männer sind zum Arbeiten im Ausland. Und unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort tagtäglich einfach in diese Gruppen gehen und dann irgendwelche Themen präsentieren. Über Mutter-Kind-Gesundheit. Jetzt haben wir ganz viel über Landwirtschaft, organische Landwirtschaft. Neue Themen über antimikrobielle Resistenz, weil das ein großes Problem ist. Und wir haben in diesen Dörfern aber auch wirklich viel mit Analphabeten zu tun oder einfach mit einem extrem geringen Bildungsstand. Und mir hilft es auf brillante Art und Weise, diese Erfahrung, die ich im Fellow-Einsatz gemacht habe, wie man wirklich auf kreative Art und Weise Inhalte runterbricht und wirklich aktiv zu vermitteln versucht. Eigentlich habe ich mit den Inhalten unserer Projekte jetzt nicht so viel zu tun, aber letztendlich bin ich da in den letzten Monaten wirklich tief reingerutscht, bis dahin, dass ich die Materialien gezeichnet habe und mit unseren Mitarbeitern dann Trainingsstunden gemacht habe und Icebreaker gesammelt und einstudiert, einfach damit die Art und Weise, wie unsere Organisation dort die Arbeit macht in den Dörfern, sich wirklich revolutioniert und wirklich Bildung ankommt und die Herzen und Köpfe trifft und dort wirklich auch was verändert.
Spannend. Und das heißt, deine Funktion ist dann mehr sozusagen auf der koordinativen Ebene. Du bist nicht diejenige, die dann dort sozusagen in den Communities auch, also ich sag jetzt mal, Workshop gibt oder inwieweit hast du dann doch sozusagen nochmal einen Kontaktpunkt mit den Menschen ganz konkret vor Ort?
Workshops in den Dörfern kann ich einfach aufgrund der Sprachbarriere gar nicht geben.
Ja.
Ich hatte das schon im Vorweg dir auch in die E-Mail reingeschrieben.
Genau,
meine Kenntnisse sind schon okay,
ja.
Aber dann wirklich in so einer ländlichen Region, ich hatte den Vergleich gesagt, das ist wie wenn man eine Deutsch-Studentin der deutschen, ja, Sprache bei mir in Bayern an den Stammtisch setzt. Da kannst, ja, du einpacken und verstehst kein Wort mehr. Also die Sprachbarriere ist schon da. Aber ich glaube, das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wie die Zusammenarbeit gut funktionieren kann zwischen, mhm, Lokalen und Internationalen. Denn Lokale kennen einfach wirklich in- und auswendig, wie läuft es hier. Und damit meine ich wirklich auch Mimik und Gestik und wer mit wem und, mhm, wie bringt man Sachen an den Mann und an die Frau. Wie beruft man ein Treffen ein? Da hätte ich keinen blassen Schimmer, wie das alles so funktioniert.
Ja.
Aber wovon Lokale eben wenig Ahnung haben, ist, und das soll jetzt nicht negativ gemeint sein, sondern einfach, was ist denn eigentlich alles möglich? Was kann man denn eigentlich alles wissen? Und was kann man eigentlich anders machen in dem, wie es die letzten 50 Jahre gemacht wurde? Mhm. Und das sind eben Dinge, die ich dann mit einbringen kann.
Mhm.
Und ich muss aber völlig kapitulieren davor, wenn es heißt, da wirklich in diese Dorfdynamiken einzusteigen. Also da lasse ich dann meine Finger davon. Deshalb ist mein Fokus dann eher mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu arbeiten und denen als MultiplikatorInnen einfach, mhm, ein paar Tipps und Tricks zu zeigen.
Jetzt möchte ich doch sozusagen zum Ende nochmal die Frage stellen, wenn andere Menschen aus unserer Community das jetzt hören und sagen, boah, ich hätte total Lust, auch irgendwie sowas zu machen und mich reizt das auch absolut, irgendwo auf dem Globus wirksam sein zu können. Was würdest du diesen Menschen empfehlen? Hast du einen Tipp oder irgendwas auch in deiner Rolle, dass du da schon viel internationale Erfahrung hast? Was sollen die Leute mitbringen? Was ist wichtig?
Mitbringen sollte man auf jeden Fall den Mut, einfach mal auszuprobieren und auch den Mut, sich dann einzugestehen, falls es eben doch nicht das ist, was man sich erhofft hatte. Und das kann ich wirklich auch ganz bewusst sagen. Ich hatte mich zwischenzeitlich auch stark für arabischsprachige Welt interessiert und hatte auch Arabisch gelernt und war eben, wie gesagt, zu Abi-Zeiten und auch während dem Bachelor in Lateinamerika viel unterwegs. Da habe ich beispielsweise gemerkt, die Kriminalitätsrate ist dort so hoch, dass ich meine persönliche Freiheit oder das Level an persönlicher Freiheit, das ich brauche, um gesund zu sein, dort nicht so ausleben kann. Und solche Erkenntnisse oder Aha-Effekte kriegt man wirklich nur, wenn man es einfach mal ausprobiert und den Mut hat. Das heißt, wenn jemand vor allem Lust hat, hier in Nepal was zu starten oder mitzumachen, dann würde ich sagen, einfach mal vorbeikommen, mitleben, mitarbeiten, sei es nur für wenige Wochen. Das kann schon, ja, einen ersten guten Eindruck sein oder eben für ein paar Monate.
Vielen Dank, Theresa. Eine Frage noch. Es ist jetzt, bei mir ist es jetzt gleich 3 Uhr nachmittags. Das heißt, bei dir wahrscheinlich gleich ins Bett geht Zeit. Du musst ja dann morgen, wann klingelt dein Wecker?
Um 5 Uhr.
Um 5 Uhr, also spät.
Genau, bei mir ist, ich glaube, zurzeit sind es 5 3/4 Stunden Zeitunterschied. Bei mir ist auch schon das Jahr 2080. Also, oh, in Nepal ist alles irgendwie ganz anders.
Das klingt gut. Dafür hast du dich sehr gut gehalten. Und ich habe mich gefreut über die kleine Zeitreise. Theresa, ganz lieben Dank, dass du uns ein ganz kleines bisschen mitgenommen hast. Und Ich merke, es war wie immer viel zu kurz, aber dieses Mal irgendwie ganz besonders. Trotzdem ganz, ganz vielen Dank für den Mut, dass du mit mir gesprochen hast und dieses Format bereicherst. Danke dir.
Vielen Dank auch für die Einladung.
Ja, und für euch anderen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugehört habt. Meine Einladung steht, wie Theresa eigentlich auch sagt, einfach nur Mut, mal vorbeikommen und mal ausprobieren. Das dürft ihr gerne machen. Meldet euch bei mir, henrike@teachfirstcommunity.de, und dann freue ich mich, wenn ihr euch meldet. Und ansonsten sage ich meinen bekannten Spruch, gönnt euch gute Pausen, bis zum nächsten Mal.